in so einem Moment, wo man so eine Klatsche erleidet, wo man zum ersten Mal in 75 Jahren bundesrepublikanischer Geschichte an Platz 3 steht hinter den Rechtsextremisten, da wäre nur Demut angesagt, nur kleine Brötchen backen.
Die CDU ist eine im Kern solide bürgerliche Partei. Und die AfD ist nicht bürgerlich. Ja? Das ist extrem, das ist Schaum vor dem Mund, das ist Wut. Ja?
Uwe Schmidt, das ist der auch siegreiche Kandidat in Bremen 2, Bremerhaven. Der hat gesagt, dass zu ihm Leute gesagt hätten, Schmidi, dich wählen wir noch, aber deine komische Partei, die wählen wir nicht mehr. Die Bundestagswahl 2025 ist gelaufen. Ein sehr spannender Abend liegt hinter uns. Die Ergebnisse kennen wir jetzt. Aber was bedeuten diese Ergebnisse eigentlich? Das möchte ich heute in einem Sonderpodcast ein wenig besprechen mit zwei Experten, politischen Experten aus der Redaktion des Weserkurier. Zum einen mit Markus Peters, das ist unser Berlin-Korrespondent.
Moin.
Und zum anderen mit unserem landespolitischen Experten Jürgen Theiner.
Hallo.
Hi, Herr Theiner. Mein Name ist Benjamin Piel, ich bin Chefredakteur des Weserkurier. Fangen wir vielleicht mal an, Herr Peters, mit der Rolle der CDU. Die ist ja ein klarer Sieger, aber vielleicht nicht unbedingt der strahlende Sieger, der sie gerne gewesen wäre. Also jedenfalls für 30 oder jenseits der 30% hat es nicht gereicht. Der aufgescholtene Friedrich Merz mit seiner Taktik kurz vor der Wahl nochmal so voll auf das Thema Migration einzusteigen, auch in Kauf zu nehmen, mit der AfD abzustimmen. War das im Nachhinein betrachtet aus Ihrer Sicht ein Fehler oder ein Vorteil?
Es war mit Sicherheit im Nachhinein betrachtet ein Fehler, weil für Friedrich Merz wäre möglich gewesen, ein Wähleranteil ungefähr von über 30%. Den hat er nicht erreicht. Er ist ziemlich deutlich darunter geblieben. Und hinter vorgehaltener Hand wurde das auch gestern Abend im Konrad-Adenauer-Haus von dem einen oder anderen durchaus auch so kritisch angemerkt, dass mehr drin gewesen wäre für die CDU. Aber wegen der gemeinsamen Abstimmung mit der AfD, wegen der aggressiven Töne, insbesondere am Sonnabend nochmal in München, dass dann doch auch einige potenzielle CDU-Wähler, bürgerliche CDU-Wähler, christlich orientierte CDU-Wähler doch etwas verschreckt hat.
Also Sie waren ja im Adenauerhaus, kann man sich vorstellen, die Stimmung da war jetzt gar nicht zum Bersten glücklich oder wie ist die Stimmungslage da so gewesen?
Ach, glücklich waren die schon, froh und das schon, aber es war jetzt nicht euphorisch, nicht triumphal, aber doch froh, nach dreieinhalb Jahren in der Opposition wieder die Regierung stellen zu können. Dass die Freude darüber war schon da. Aber es war kein Triumph. Freude, aber kein Triumph.
Die Frage ist ja so ein bisschen, was er jetzt eigentlich tut. Ne? Also ich war erstaunt, dass er am Samstag noch mal so auf die Pauke gehauen hat mit der linke Politik in Deutschland ist vorbei und so weiter. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ich sehe da eigentlich ja nur noch, korrigieren Sie mich, also eine einzige Option, die da bleibt, nämlich das, was man früher mal große Koalition genannt hat, nennt man das eigentlich noch so unter diesen Umständen und bei den Werten der SPD?
Nein, den Begriff Große Koalition können wir, glaube ich, durchaus aus unserem Wortschatz streichen. Das ist eine schwarz-rote Koalition. Eine Große Koalition wäre die Koalition der beiden größten Parteien. Und das ist nun mal nach Lage der Dinge eine Koalition zwischen CDU, CSU und AfD. Das wäre die Große Koalition. Insofern sollten wir da auch im Wording präzise bleiben jetzt in Zukunft. Und es ist auch konsequenterweise als schwarz-rote Koalition benennen. Aber was interessant war auch an den Vorgängen in München und dann der doch relativ harschen Rede, die Merz ja gestern damit entschuldigte, dass ihn, glaube ich, die Demonstranten doch sehr gestört und sehr geärgert hatten, ist, dass wir immer wieder, auch in diesem Wahlkampf, immer mal wieder den alten, ungeduldigen, bisschen unbeherrschten Friedrich Merz gesehen haben, den er auch nur für eine beschränkte Zeit unterdrücken kann. Und das wird natürlich auch eine spannende eine spannende Sache werden, wenn er jetzt, und das wird er ja nach Lage der Dinge, vielleicht Ostern, vielleicht ein bisschen später auch werden, der nächste Bundeskanzler oder der 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, dann muss er das in Griff haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass er sich im Vergleich zu früher doch erheblich gewandelt hat und auch ein wenig altersmilde geworden ist.
Oh, wow, ja, würden Sie das sagen? Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt selten gehabt. Oh, oh.
Doch, ein wenig schon. Also er ist dann schon milder geworden. Seine Kanten haben sich ein wenig abgeschliffen und das bestätigte mir gestern auch noch ein langjähriger Beobachter aus dem Sauerland, aus seinem Heimatwahlkreis. Der sagte, er sei dann doch schon, hätte doch schon viel von seiner Schärfe verloren.
Aber nochmal zurück zu den Optionen, Koalitionsoptionen. Ne? Nachdem FDP und BSW beide nicht drin sind, ist das ja reichlich dünn, ne?
Ja, es gibt ja eigentlich nur noch die einzige Option, das ist die Option zusammen mit der SPD, ja, mit der AfD. Das hat Merz ja gestern Abend auch nochmal ganz, ganz deutlich ausgeschlossen. Und ich komme heute Morgen auch gerade aus der Wahlnachlese-Pressekonferenz mit der AfD in der Bundespressekonferenz. Und wenn man sich diesen Auftritt von Alice Weidel und Tino Chrupalla nochmal angeguckt hat, dann weiß man auch ganz genau, dass es mit der CDU und der AfD nicht geht. Die CDU ist eine im Kern solide bürgerliche Partei. Ja? Und das Bürgerliche, die AfD ist nicht bürgerlich. Ja? Das ist extrem, das ist Schaum vor dem Mund, das ist Wut. Ja? Das ist ein Stück weit auch große Irrationalität. Das ist keine konstruktive Arbeit. Das ist nicht vorstellbar, dass diese Parteien zueinander finden. Und von daher geht einfach nur die Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie. Und das ist die einzige Option, die heute nach dem Ausscheiden des BSW noch überbleibt, wenn die Klage des BSW, die Sie auch gerade schon die sie zumindest prüfen wollen, ja, keinen Erfolg hat. Denn da könnten wir vielleicht auch analog zur Situation bei der letzten Bundestagswahl, wo es ja auch zu einer Teilwiederholung in Berlin gekommen ist, schon damit rechnen, dass es dann irgendwann in anderthalb, zwei Jahren nochmal zu einem Zustand kommt, dass womöglich diese Bundestagswahl zumindest für den Bereich der Auslandsdeutschen teilwiederholt werden muss. Ja, weil die ja, so deuten es die Indizien an, zumindest offenbar nicht von ihrem Wahlrecht in geeigneter Weise Gebrauch machen können.
Herr Theiner, die Große Koalition, also nein, wir wollen ja sauber bleiben, genau, nicht Große Koalition, sondern die schwarze-rote Koalition, die hätte es ja in Bremen auch schon mal geben können, hat es da nicht gegeben. Wie schauen Sie denn da auf den Bund? Sind Sie da hoffnungsfroh, dass das gut über die Bühne geht und am Ende tatsächlich in eine Koalition mündet, die dann auch arbeitsfähig ist?
Naja, das ist im Grunde die einzige Option. Kollege Peters hat das ja gerade schon gesagt. Die einzige Zweierkonstellation, die denkbar ist. Und ich glaube, der Erfolgsdruck, der da auf beiden lastet, auf CDU und SPD, der ist schon enorm und der wirkt vielleicht dann auch disziplinierend. Das muss man ja hoffen. Man muss ja hoffen, dass diese Konstellation dann erfolgreich ist, dass es ihr gelingt, die Wirtschaft zu stabilisieren. Kein Wirtschaftsstandort unter den großen Industrienationen ist steiler abwärts gegangen in den letzten Jahren als Deutschland. Das muss ja unbedingt angehalten werden. Das Thema irreguläre Migration steht weiterhin auf der Tagesordnung. Da müssen Lösungen gefunden werden. Und dem demokratischen Lager insgesamt muss ja klar sein, man hat jetzt noch einen Schuss im Colt, der muss sitzen. Und sonst ist die AfD nächstes Mal bei 30-35%. Das kann keiner wollen, außer den AfD-Wählern natürlich. Deshalb ja, kann man nur hoffen, dass die beiden jetzt gut zueinander finden.
Die SPD echt total am Boden, muss man sagen. Und Sie haben, Herr Theiner, so ein tolles Zitat mitgebracht von Uwe Schmidt. Das ist der auch siegreiche Kandidat in Bremen 2, Bremerhaven. Der hat gesagt, dass zu ihm Leute gesagt hätten, Schmidi, dich wählen wir noch, aber deine komische Partei, die wählen wir nicht mehr. Und wenn man die Zahlen guckt, dann stimmt das. Denn er hat deutlich mehr Erststimmen bekommen als die SPD Zweitstimmen in dem Bereich. Ist das so ein bisschen Grundproblem der SPD, dass der Herr Schmidt ja ein ursprünglich Hafenarbeiter, jemand ist so richtig von der Basis aus der Arbeitnehmerschaft, für das die SPD früher stand und ja, ich zumindest das Gefühl habe, davon hat man irgendwie so ein bisschen, hat man ein bisschen den Bezug dazu verloren.
Ja, das ist, glaube ich, ganz zweifellos so, nicht? Also Uwe Schmidt steht noch für diesen Typus des Politikers, der Arbeitnehmerinteressen in den Mittelpunkt seiner Politik stellt, der spricht die Sprache der Klientel, die die SPD früher bedient hat. Das macht ein großer Teil dieses durchakademisierten Funktionärskörpers der SPD heute nicht mehr. Das ist sicherlich ein Grundproblem der heutigen SPD und auch der Bremer SPD natürlich.
Das sehen wir übrigens interessanterweise auch an anderer Stelle, wenn wir uns den Wahlkreis der Bundestagspräsidentin angucken, Bärbel Baas zum Beispiel. Die hat mit 39% eines der besten Erststimmenergebnisse bundesweit für die SPD eingefahren. Es funktioniert aber auch nur, weil die Frau eben genau dieses Image hat, dieses Image der Kümmerin. Die kümmert sich, die macht, die spricht die Sprache der einfachen Leute. Und diese Personen werden bei der SPD auch gewählt. Die haben Zukunft. Ja? Genauso die hohen Popularitätswerte von Boris Pistorius haben viel mit seiner klaren Kommunikation als Verteidigungsminister zu tun.
Wobei eine ehemalige Hafenarbeiterin ist Frau Baas auch nicht, ne?
Nein, aber sie war durchaus ehemals Leiterin und Inhaberin eines Pflegedienstes.
Das stimmt, da weiß man auch, wie es zugeht. Ja,
die weiß durchaus, also sie ist ja Sozialversicherungskauffrau und auch über einen zweiten Bildungsweg und dann auch Selbstständige. Die Frau kennt sich im realen Leben aus.
Kommt, glaube ich, auch aus einfachen Verhältnissen, ne?
Ja, ja.
Aber die Frage ist ja, wie kommt die SPD daraus? Oder ich will mal fragen, wie erleben Sie eigentlich auf Bundesebene die SPD, bevor wir dann vielleicht gleich auch noch gucken, wie es hier im Land aussieht? Das ist ja durchaus auch sehr spannend. Wie war da die Stimmung?
Ja, bei der SPD im Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg war die Stimmung also sehr niedergedrückt, sehr still, sehr ruhig. Bestätigen mir die Kollegen, die da gewesen sind, die sagten, das war schon, Leute waren nicht schockiert, gefasst angesichts der Ergebnisse, angesichts der Umfragen konnte das Ergebnis ja keine Überraschung sein. Aber es war doch eine sehr ernste und deprimierte Stimmung angesichts des Ergebnisses.
Also was mir bei der SPD wirklich auffällt, ist, wir haben ja gerade zumindest mal einen Punkt rausgearbeitet, der ein Problem ist. Und der, glaube ich, auch, da sind wir uns einig, ein Basisproblem ist, wie immer man das lösen könnte. Nur, ich sehe bei der SPD immer gar keine Entwicklung in die Richtung. Da hört man immer, wir müssen das analysieren und wir müssen gucken, wie wir da weiterkommen. Und ja, und dann geht es aber immer noch tiefer und tiefer und tiefer. Und nichts kann diesen Fall irgendwie aufhalten. Ich habe da jedenfalls bis jetzt kein Konzept gesehen, wo ich denken würde, oh ja, da haben sie jetzt einen Kernpunkt gefunden und jetzt kommen sie da weiter. Geht's noch weiter nach unten oder was hat die SPD da eigentlich vor, um diesen Verfall zu stoppen?
Also die SPD sollte doch vielleicht mal zum Beispiel Richtung Skandinavien gucken, Richtung Dänemark schauen. Da hat sie ja eigentlich ein gutes Rollenmodell, wie man auch als sozialdemokratische Partei durchaus erfolgreich sein kann.
Mit aber auch einer strikten Migrationspolitik zum Beispiel?
Ja, mit einer konsequenten, nicht nur Migrationspolitik, sondern generell mit einer konsequenten Sozialpolitik. Also es ist ja nicht so, dass Dänemark jetzt plötzlich die Sozialpolitik aufgegeben hätte, ja. Aber sie sind da konsequent und einige Dinge, die die dort tun, könnte ja sich die SPD vielleicht mal genauer anschauen. Ja?
Herr Theiner, haben Sie einen Ratschlag für die SPD?
Wenn ich den hätte, dann würde ich ihn für teures Geld an SPD-Parteizentrale verkaufen, glaube ich. Nein, ich habe da wenig Hoffnung, dass die SPD so viel Einsichtsfähigkeit und Demut hat angesichts solcher Ergebnisse, dass sie wirklich mal das tun würde, was Kollege Peters gerade angeregt hat, nämlich mal links und rechts über die Hecke zu gucken, wo sozusagen die Sozialdemokratie im Niedergang ist und was für Gründe dazu geführt haben und wo sie tatsächlich noch beim Wähler ein Echo findet, in Skandinavien beispielsweise. Da könnte man in der Tat sich viel abschauen, aber das haben die heutigen SPD-Funktionäre nicht nötig.
Klingt so ein bisschen, als würden Sie die SPD für eine verstockte, etwas abgehobene Partei halten.
Für eine inzwischen sehr, sehr basis- und wählerferne Partei jedenfalls. Der Funktionärskader, der da heute das Sagen hat, der hat, ich sag mal, nicht mehr viel Anbindung an die ursprüngliche Klientel, für die die SPD immer gesagt hat, dass sie für sie da sei. Das ist meine Wahrnehmung schon seit Jahren. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich daran großartig was ändert, trotz all der Lippenbekenntnisse, die dann nach Wahlen natürlich immer kommen. Da schlägt man sich immer vor die Brust und sagt, ja, Mensch, da muss jetzt was passieren und wir müssen in uns gehen und so weiter. Aber ich kann so einen Prozess nicht erkennen.
Ja, wir werden sehen, welche personellen Konsequenzen dieses Wahlergebnis haben wird. Es wird ja nicht nur allein die Konsequenz haben, die wir jetzt schon wissen, dass Herr Mütze nicht vom Fraktionsvorstand zurücktritt, sondern es kann ja durchaus auch sein, dass heute im Laufe des Tages zum Beispiel Saskia Esken für viele in der SPD auch mit verantwortlich für die Niederlage durch ihre teilweise doch etwas unglückliche Kommunikation, dass auch die den Hut nehmen wird. Und dann wird sich halt eben zeigen, wen stellt die SPD denn jetzt in die erste Reihe als Rollenmodell, als Vorbild? Ja? Werden es die durchakademisierten Funktionärskader sein oder kommen dann die Kümmerer hervor und sagen, okay, wir schultern das jetzt, wir machen das jetzt. Ne? Die Leute, die anpacken.
Mhm. Fand übrigens auch das Zitat von Bovenschulte, Bürgermeister Bovenschulte, interessant in dieser Hinsicht, wie er das Wahlergebnis eingeschätzt hat. Hat er zwar gesagt, ja, bitter, bitter und so, das hat er schon deutlich benannt, aber dann ging es ja gleich zur CDU, aber die waren auch nicht so gut, wie sie erwartet haben und so. Also anstatt genau, mal ein bisschen bei sich zu bleiben, ne?
Genau, finde ich völlig daneben, in so einem Moment, wo man so eine Klatsche erleidet, wo man zum ersten Mal in 75 Jahren bundesrepublikanischer Geschichte an Platz 3 steht, hinter den Rechtsextremisten, da wäre nur Demut angesagt, nur kleine Brötchen backen und nicht gleich wieder nach so einem Lippenbekenntnis dann die Kelle rausholen und auf die CDU losgehen, nicht? Oder beziehungsweise das irgendwelche Makel finden am CDU-Ergebnis. Finde ich vollkommen deplatziert, was der Bürgermeister sich da geleistet hat.
Ja. Vor allen Dingen könnte die SPD ja auch nochmal schauen, wie hat es denn die CDU gemacht? Die haben sich ja nach den Merkel-Jahren und nach der Klatsche unter Laschet haben die sich hingestellt, haben einen Erneuerungsprozess gestartet. Das hat Friedrich Merz und Carsten Lindemann haben das übrigens sehr gut gemacht und sehr gut begleitet. Und die CDU ist wieder ein Stück weit auch zu ihren konservativeren Wurzeln zurückgekehrt in den vergangenen 3 Jahren. Die haben sich mit dem Grundsatzprogramm neu aufgestellt und sich inhaltlich neu sortiert. Gut, das geht in der Opposition einfacher. Den Vorteil hat die SPD natürlich nicht, ja, aber genau der Weg der inhaltlichen Erneuerung, den sollte sich die SPD vielleicht anschauen.
Mhm. Ja, zurück so ein bisschen zum Markenkern, ne? Das ist was man da durchaus vermisst. Jetzt haben wir schon ganz schön auf der SPD rumgehauen, aber ist ja auch zu Recht, was soll man machen? Aber einen Blick nach Bremen möchte ich doch noch mal werfen, wenn man sich da anguckt, wie stark die Differenz zwischen CDU und SPD geschmolzen ist. Würden Sie mir dann zustimmen, Herr Theiner, dass das noch ein bisschen mehr ist, als man erwartet hätte? Oder war das für Sie so in einem Bereich von, ja, so habe ich es mir auch vorgestellt?
Ja, doch, so in etwa schon. Also erstaunlich ist vielleicht tatsächlich, wie wenig die CDU doch eigentlich profitieren konnte von der Schwäche der SPD. Die CDU ist im Bund und im Land hier die Oppositionspartei gewesen, hat jetzt 3,3% dazugeholt. Gut, kann man sagen, ein bisschen was, aber das ist ja nichts, was jetzt beispielsweise auch Richtung 2027, wenn man sich hier bei der Bürgerschaftswahl wieder sieht, eine Aussicht eröffnen würde auf eine Machtübernahme, nicht? Also wenn man jetzt dieses Ergebnis 1:1 übertragen würde, wenn jetzt die Bürgerschaftswahl die nächste genauso ausginge wie die Bundestagswahl, ja, dann säße die SPD weiterhin hier absolut fest im Sattel, zwar mit einem deutlich reduzierten Stimmanteil, aber sie wäre dann sozusagen in einer Reihe von Zwergen immer noch sozusagen der größte Zwerg, der Riesenzwerg, der jedenfalls nicht befürchten müsste, dass er das Rathaus verliert. Ne? Also die gegenwärtige Koalition Rot-Grün-Rot hätte hier weiterhin eine satte Mehrheit, weil die Linken ja erstarkt sind. Und ja, die AfD, den AfD-Anteil kann man sozusagen rausrechnen, weil mit denen ja niemand paktieren würde. Also die CDU hätte dann mit, selbst wenn sie noch ein bisschen mehr zulegt, mit Mitte 20% oder sogar noch ein bisschen mehr, hätte sie keine Koalitionsoption, weil auch die Grünen ja abgebaut haben. Und nehmen wir mal, selbst wenn wir annehmen, die Grünen würden als künftige Oppositionspartei im Bund dann ein besseres Ergebnis erzielen bei der Bürgerschaftswahl 27, auch dann würde es für die CDU und für die Grünen zusammen nicht reichen, selbst wenn die Grünen das wollten. Aber man kennt ja die Bremer Grünen, die scheuen ja sozusagen den Kontakt zur CDU wie der Teufel das Weihwasser. Wenn man jemals auf einer Landesmitgliederversammlung der Grünen gewesen ist, dann kann man sich einigermaßen sicher sein, dass da wenig Bereitschaft ist, bei der Basis mit der CDU mal was zu machen und diese eingefahrenen Gleise der Bremer Landespolitik zu verlassen.
Ja, klar, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Wenn man das jetzt als Momentaufnahme nimmt, dann ist das so. Aber es ist ja auch Teil einer Dynamik. Ne? Und die kann ja in zwei Jahren, weiß man natürlich nicht, aber die kann ja in zwei Jahren weitergehen. 1,2 Prozentpunkte noch zwischen Ulrike Hiller und Thomas Röwekamp. Ne?
Ja, aber Sie dürfen eins nicht vergessen. Bei dieser Bundestagswahl kam natürlich ein Faktor nicht zur Geltung, der beim nächsten Mal dann wieder eine Rolle spielen wird bei der Bürgerschaftswahl, die Popularität des Bürgermeisters. Der stand jetzt nicht zur Wahl, wird aber 27 sich doch vermutlich zur Wiederwahl stellen und der ist dann sicherlich noch mal für ein paar Prozente gut. Der Bürgermeister hat bei der Bürgerschaftswahl 23 mehr als die Hälfte aller Personenstimmen von SPD-Kandidaten erhalten. Also das ist schon ein ziemliches Pfund. Und ich glaube, dass der Bürgermeister zwar natürlich, dem kann dieses Ergebnis von gestern Abend nicht gefallen, aber der kann relativ entspannt auf 27 gucken.
Wow, ja, das ist ja mal eine Ansage. Aber ich meine, auf der anderen Seite, durch die Stärke der Linkspartei hat er alle Koalitionsoptionen im Grunde, um die jetzige Koalition ja auch fortzusetzen, bei allen Spannungen, die es da ja durchaus auch gibt.
Ja, jedenfalls, wenn er das will, wenn das seine Absicht sein sollte. Ob das jetzt gut ist für das Land Bremen, ist mal eine andere Frage. Aber wenn er an dieser Koalition festhalten will, dann ist die jetzt jedenfalls nicht in Gefahr. Da gibt's vielleicht dann ein paar Gewichtsverschiebungen intern. Aber an der Koalition als solcher, an der Machtbasis als solcher tut sich nichts.
Aber er hat es ja jetzt mit ziemlich starken Linken zu tun. Ändert das eigentlich was?
Naja, die werden jetzt ein bisschen die Muskeln spielen lassen, sicherlich in Zukunft. Vielleicht auch bei einigen Randthemen wie Kirchenasyl oder so etwas noch ein bisschen widerborstiger sein. Aber im Grunde sind die ja nicht ständig auf Krawall gebürstet, nicht? Also so schlecht ist die Stimmung in der Koalition ja dann auch wieder nicht, dass man nicht weiter zusammenarbeiten könnte.
Jetzt haben wir über die Linken geredet, reden wir mal über den anderen, das andere Extrem, über die AfD. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Herr Peters, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. 20,8, tja, irgendwie klar, brutal auf der einen Seite. Vor ein paar Jahren hätte man direkt gesagt, absoluter Wahnsinn. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, vielleicht wird es sogar noch schlimmer. Wie gucken Sie auf diese Zahl?
Ja, diese 20,8 sind natürlich in gewisser Weise ein Protestergebnis. Ein Protestergebnis gegen eine schlecht funktionierende, schlecht arbeitende und schlecht regierende Ampelkoalition, ja, die auch schlecht kommuniziert hat. Und davon hat die AfD einfach im erheblichem Umfang profitiert. Viel mehr noch als die CDU, viel mehr noch als die Linke. Das hat den gut in Kram gespielt. Zudem natürlich, das muss man sehen, ein großer Teil des Wahlergebnisses der AfD ist auf den Osten zurückzuführen, wo sie stärkste Partei geworden ist. Sie ist im Osten Deutschland doppelt so stark wie die CDU. Da kommt natürlich auch noch die Russlandnähe hinzu und das Verständnis für den russischen Angriffskrieg, also nicht für den russischen Angriffskrieg, sondern für die russische Position im Krieg gegen die Ukraine und das Hoffen auf eine diplomatische Lösung. Insofern ist dieses Ergebnis ein Stück weit natürlich dieser Situation geschuldet. Ich bin der festen Überzeugung, dass man diese Zahlen in dieser Größenordnung auch wieder runterbekommt, wenn man denn zu einer geordneten, problemlösenden und klaren Politik findet. Wenn man die Sorgen der Leute ernst nimmt, wenn es gelingt, erfolgreich die wirtschaftliche Stagnation zu bekämpfen, wieder Wachstum in diesem Land zu schaffen, wenn man das Migrationsthema, was ja in der Tat auch nicht besonders klug gelöst ist, das sehen wir ja an allen Ecken und Enden, wenn man das in den Griff bekommt, dann bin ich mir sicher, dass man, wenn man eine erfolgreich arbeitende Bundesregierung schafft, dass man diese Partei auch relativ schnell wieder in ein Ghetto bekommt unter 10%. Ja, da bin ich mir sicher, dass dieses Ergebnis eigentlich eine Ausnahme ist.
Ja, Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich bin da leider ein bisschen skeptischer, Herr Theiner, Sie?
Also vielleicht wird man Sie in naher Zukunft nicht wieder unter 10 kriegen, aber man kann sie schon reduzieren, das glaube ich auch. Und zwar genau mit den Mitteln, die Kollege Peters gerade beschrieben hat. Wirklich bedenklich ist, also wie stark die AfD im Osten ist, nicht? Also die hat ja da in einzelnen Bundesländern die CDU überholt, ist stärker als alle ehemaligen Ampelparteien zusammen und hat da wirklich den Charakter einer echten Volkspartei angenommen, ist da breit verankert. Und solche Strukturen, wenn die sich erstmal verfestigt haben, dann wieder aufzulösen, das wird sicherlich eine ganze Zeit brauchen. Und das wird auch nicht einfach zu erreichen sein durch eine wirtschaftliche Stabilisierung. Da wird es mehr brauchen.
Ja, genau. Sie
Im
sprechen,
Osten, wie gesagt.
Im Osten, ja, Sie sprechen den Osten an. Aber wenn man mal auf Bremen guckt, da haben wir auf weserkurier.de eine wunderbare Grafik, wo alle Bezirke nochmal abgebildet sind. Und da ist doch erstaunlich, also ich weiß eben nicht, ob sie auch erstaunt hat, aber da sind mehrere Dutzend, ich habe es nicht durchgezählt, ob es 2 Dutzend oder 3 Dutzend sind, auf jeden Fall Bezirke, wo die AfD mit der Zweitstimme vorne liegt. Und diese Karte ist doch ganz schön blau. In den Randbereichen im Grunde genommen.
Ja, aber genau da, das sind ja keine sozusagen ländlichen Randbereiche, nicht? Sondern das sind Gebiete mit großen sozialen Problemen. In Blumenthal, Lüssum, Bockhorn, in Marsel ist, glaube ich, das Spitzenergebnis mit ungefähr 44% in einem Wahllokal in Marsel. Da sehen Sie sozusagen eine Kombination aus den sozialen Problemen und der Bevölkerungszusammensetzung. Da leben ganz viele Russlanddeutsche. Da ist diese Putin-Nähe natürlich auch der AfD. Also das sind schon Ausreißer, die echt erschreckend sind. Also diese Ergebnisse da oben habe ich vielleicht nicht in der Deutlichkeit erwartet, aber in der Tendenz schon.
Wir sehen es ja auch an anderen Stellen in der Republik. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass die AfD in einer Stadt wie Gelsenkirchen nach Zweitstimmen die stärkste Partei ist. Das Direktmandat hat dort der SPD-Kandidat gewonnen. Aber nach Zweitstimmen ist es bei Bundestagswahlen die erfolgreichste Partei in Gelsenkirchen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist ja irre. Aber wir sehen es auch an anderen Stellen in der Republik. Die haben auch in Berlin ein Direktmandat geholt im Berliner Osten. Ja? Auch das ist möglich. Da steht Bremen gar nicht alleine da.
Genau, es ist eine soziale Frage, es ist ein bisschen aber auch eine Bildungsfrage, glaube ich. Ne? Denn ich finde, das ist mir immer ganz wichtig und vielleicht überbetone ich das, aber ich finde der sozialmediale Faktor, der da drin liegt in dem ganzen Thema, und das kann man nämlich politisch nicht so ohne weiteres bespielen. Ne? Also nach dem Motto, dem kann ich nicht ohne weiteres ein Argument entgegenhalten und dann sagen, die CDU macht dies und das und jenes aber doch genauso gut oder sogar besser und handfester und jetzt kehrt doch zurück in den Schoß der CDU. Das würde ja bedeuten, eine inhaltliche Antwort zu finden. Wenn aber man sozialmedial auch mit Fake News und mit Tendenzen, die eben in eine Richtung gehen, im Grunde unfaires Spiel zu betreiben, da hat die AfD eben sehr häufig die Nase vorn und da haben Menschen, die vielleicht nicht so gut gebildet sind, auch Medien, politisch oder Medien konsummäßig nicht so gut gebildet sind, vielleicht dann das Nachsehen. Also ich finde, den Faktor darf man nicht vergessen.
Ja, da kommt auch auf uns Journalisten eine große Aufgabe hinzu, nämlich dann halt eben auch diese Dinge richtig zu stellen, richtig darzustellen, ohne Schauen vorm Mund, sondern präzise und klar und nüchtern und vorurteilsfrei aufzuklären. Ja?
Wenn wir denn die Klientel überhaupt erreichen? Das ist ja auch so eine Schwierigkeit der Zugänglichkeit.
Das ist das Problem. Ja, aber es nicht zu probieren, kann nun keine Alternative sein. Also nur für die Bubble zu schreiben, der gut informierten bürgerlichen Kreise, bringt denn auch nichts. Wir können ja nur sagen, okay, so und so ist es richtig, ja, und das ist Tatsache und das ist eine Falschbehauptung, und hoffen, dass sich das dann irgendwann auch mal verfängt und weiter transportiert wird und weitergetragen wird. Ja, wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, im Gespräch zu diesen Leuten, selbst wenn die das nicht wahrnehmen und sagen, ich weiß es aber besser, weil es ist so und so und so. Ja? Es gibt nicht 25 Messermorde von Migranten pro Tag in Deutschland, wie es der AfD-parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann mal in einer Bundestagsrede nahegelegt hat. Nein, so ist es nicht. Ja? Und das muss man dann sachlich aufklären.
Ja? Ja, nur die Strategie ist halt einfach sehr effektvoll. Man läuft eben immer hinterher. Das ist bei Populisten, finde ich, wirklich ein Problem. Man kann sie so schwer greifen und sie haben durch die sozialen Medien alle Möglichkeiten, da ununterbrochen abzufeuern. Und es wird im Grunde genommen durch die Wirkweisen der sozialen Medien auch noch genau das ist eigentlich gefragt und wird dort nur zu gerne verstärkt. Also das ist etwas, was mir wirklich Sorgen macht, weil ich den Eindruck habe, dass man dagegen gar kein argumentatives oder sonst irgendein Gegenmittel hat.
Man sieht das ja sehr stark an den Ergebnissen bei den Jungwählern, nicht? Wie stark da, ich sag mal, die sozialen Medien einwirken auf diese Klientel. Da sind ja tatsächlich die Linken sehr stark, die AfD auch sehr stark. Ich sag mal, das, was da an Botschaften zum Teil rüberkommt, ist ja an Plattheit oft kaum zu überbieten, wird aber rezipiert, wird aufgenommen und setzt sich dann zum Teil in Wahlentscheidungen um. Da ist das rationale Argument offenbar häufig nicht gefragt und die rationale politische Auseinandersetzung. Das macht mir auch wirklich Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt auch kein Rezept, wie man dem entgegenwirkt. Also kein schlüssiges jedenfalls.
Richtig, das ist ja gerade das Bittere. Ne? Und anders, genau, diese Entwicklung ist doch nicht anders zu erklären, dass auch in so rasender Geschwindigkeit, das hat es doch vorher nicht gegeben, eine Links Partei, die man schon jeden Abgesang drauf gesungen hat, plötzlich wieder da ist. Das ist doch die einzige Erklärung dafür, dass da eine Heidi Reicheneck plötzlich soziale Medien wie nichts Gutes, macht sie auch sehr erfolgreich, muss man eher lassen, bespielt und dann plötzlich so ein Effekt hervortritt. Tja. Okay, kommen wir zu einem letzten Punkt noch, über die müssen wir aber noch sprechen. Die ganz großen Verlierer, FDP und BSW, beide nicht drin. Ja, Herr Peters, was wird denn aus denen? Ist ja vielleicht unterschiedlich, was aus denen wird, oder?
Ja, gut, die FDP steht jetzt vor der Herausforderung, sich neu aufzustellen. Vielleicht muss man denn doch irgendwie mal versuchen, eine Art von Liberalismus zu finden und zu verkörpern, der mehr ist als die Interessensvertretung der deutschen Steuerberater, Rechtsanwälte und Zahnärzte, also rein wirtschaftsliberal orientiert ist und nur noch ein Feigenblatt an bürgerlichem Liberalismus, wie ihn zum Beispiel ein Gerhard Baum, der kürzlich verstorbene große frühere FDP-Innenminister, noch verkörpert hat. Dorthin muss man wieder zurückfinden, zu einer wirklich liberalen Partei. Ein bisschen mehr hin zur Teamarbeit, weg von den Ego-Trips eines Christian Lindner. Ja? Und ansonsten kann man nur sagen, die FDP hat für den von ihr initiierten Ampelbruch die verdiente Quittung bekommen. und ist auf dem Bundestag ausgeschieden. Da gibt es, muss es kein Mitleid geben. Und was das PSW angeht, das ja auch. Auch beim BSW muss sich das, darf sich das Mitleid angesichts der linksgewendeten Putin-Treue dieser Partei doch auch in engen Grenzen halten. Und da ist dann wirklich schon so, dass der Kurs der Linken dann doch irgendwie authentischer ist. Die zwar sagen, okay, raus aus der NATO, aber trotzdem europäische Verteidigungsstrukturen schaffen. Also eine Opposition zum Verteidigungsbündnis einzunehmen, ohne gleich bei Putin auf den Schoß zu klettern, wie es Sarah Wagenknecht ja nun in den vergangenen 3 Jahren mit teilweise bizarrer Art und Weise auch vorgemacht hat, zu tun. Insofern, ich vermisse die beiden Parteien nicht.
Ich glaube, die FDP ist dauerhaft weg. Die hat auch keine Substanz in den Ländern mehr. Das war ja, als sie das erste Mal aus dem Bundestag rausflog, noch ein bisschen anders. Da gab es Beteiligungen an Landesregierungen, funktionierende Landesverbände. Es gab sozusagen eine Basis, auf der man wieder aufbauen konnte. Das ist diesmal nicht so. Und ich glaube, die FDP ist tatsächlich Geschichte. Beim BSW, da glaube ich nicht, dass die... ja, es dann in einem zweiten Anlauf schaffen werden, weil da fehlt sozusagen die große Erzählung. Bei den Grünen war das anders. Es ist ja gestern Abend viel darauf, von BSW-Akteuren ja viel darauf verwiesen worden, dass das BSW ja sozusagen die einzige Partei gewesen wäre, die es gleich im ersten Anlauf geschafft hätte. Man wird also mehrere Anläufe brauchen, so hat man sich das gestern Abend schön geredet, aber anders als bei den Grünen, wo sozusagen die Ökologie, die Rettung der Erde als große Erzählung von Anfang an da war, reicht da die Substanz eben einfach nicht, die inhaltliche Substanz beim BSW. Ein bisschen links sein, ein bisschen antimigrantisch und ansonsten Kotau vor Putin, das ist sozusagen nicht die politische Substanz, auf der dann irgendwas gedeiht, was dann auch irgendwann mal im Bundestag Bestand haben wird. Ich glaube, das ist eine kurzfristige, kurzlebige Erscheinung.
Ja, dem hätte ich mich auch angeschlossen. Das beruht eben alles auf Sarah Wagenknecht und dass sie Fans hat, die ihr zu Füßen liegen. Ich bin darüber immer wieder erstaunt. Gut, jeder kann ja zu den Füßen liegen, wo er eben liegen will, aber dieses Frenetische, was bei ihren Anhängern manchmal zu finden ist, finde ich erstaunlich und ich glaube, darauf beruht der Erfolg und der wird dann einfach vorbei sein. Aber bei der FDP, weiß ich nicht, was ist denn mit der großen Erzählung der Freiheit? Das hat sich doch nicht erledigt.
Eine richtige, überzeugende liberale Partei in Deutschland, die fehlt mit Sicherheit. Aber nicht diese FDP, nicht diese FDP, die wir in den vergangenen 10 Jahren erlebt haben. Die hat speziell unter einem sehr wirtschaftsliberalen CDU-Vorsitzenden kaum eine Zukunft. Da muss man dann wirklich auch wirklich mehr überzeugende liberale bürgerrechtliche Positionen vertreten und breiter aufgestellt sein. Und diese FDP, so wie wir sie in den letzten 10 Jahren kennengelernt haben, unter Christian Lindner, hatte das nicht. Der fehlte einfach ein zweites Bein.
Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir alle Mosaiksteinchen des Wahlabends ein bisschen zusammengefegt und ein bisschen zusammengesetzt. Ich finde, das ein oder andere Bild konnte man da schon ganz gut erkennen. Ich danke ganz herzlich unserem Landespolitik-Experten Jürgen Theiner und unserem Berlin-Korrespondenten Markus Peters für das Gespräch und viel Erfolg am heutigen Tag beim Weiterpuzzeln dieses Puzzles, was da gerade vor uns auf dem Tisch liegt.